Dazu, wir schauen uns heute Morgen eine Begegnung an oder beziehungsweise einen Weg, der, wie soll ich sagen, ich habe mal ungefähr die Überschrift gegeben, auf dem Weg nach nirgendwo. Wir lesen eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, die Geschichte von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Da heißt es, am selben Tag, das war übrigens der Tag, als Jesus auferstanden ist, gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Das sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Noch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Soweit diese Geschichte. Eine, ich sag mal, Wahnsinnsgeschichte. Auf dem Weg nach Emmaus muss man sagen, eigentlich ist es ein Weg nach nirgendwo. Von Jerusalem nach Emmaus, 2 Stunden Fußweg. Man könnte sagen, ein netter Sonntagnachmittagsspaziergang bei Sonnenschein, vielleicht nicht wie bei Regen. So sieht es aber hier nicht aus. Der Weg ist viel länger. Und es ist ein Weg, der mir vorkommt wie ein Weg nach nirgendwo. Sie kommen mir so vor, diese beiden, Emmaus wird hier genannt, aber ein Ort, der von Jerusalem nach Osten über das jüdische Hügelland erreicht wird, das heutige Latrun, sagt man, dass es das sei, da wo die Jesusbruderschaft heute ihren Stützpunkt hat. Aber Emmaus interessiert hier eigentlich nicht, jedenfalls nicht in diesem Geschehen, sondern das, was sie unterwegs verhandeln. Sie, die beiden, total down, geschafft. Vor allem so viele enttäuschte Hoffnungen, die sie mittragen, nicht zu glaubende Botschaften von ein paar Frauen, dass Jesus lebt. Gerüchte, Geschwätz, zweifellos, was soll das denn sonst sein? Es kann nur Geschwätz sein. Hier sind 2 Leute unterwegs, die mit allem abgeschlossen haben. Nur weg von Jerusalem, diesem frommen, aber doch blutrünstigen Ort. Ich sehe die beiden wie vor meinen Augen, müde auf dem Weg, zurück vielleicht zum Anfang. Nur weg, aber die Frage ist, wohin? Vielleicht kennen wir das, dass wir nicht genau wissen, wohin. Nur weg. Da haben wir jahrelang eine tolle Beziehung. Wir schmieden Pläne und sehen die wunderbare Zukunft für das Miteinander. Vielleicht auch sogar Familie. Es passt alles zusammen. Und plötzlich ist es aus. Einer zieht missmutig aus der gemeinsamen Wohnung. Man tut sich nur noch weh. Weg. Schnell weg. Den anderen nicht mehr sehen. Aber wohin? Es ist wie ein Weg nach nirgendwo. Ein anderes Schlaglicht. Das Geschäft ist eigentlich super angelaufen. Aber dann diese heftige Krise, die schon 2 Jahre dauert. Durch Corona am Anfang alles geschlossen. Keine Einnahmen mehr. Der Staat gibt Geld, aber meistens nur an die anderen. Und demnächst ist er pleite. Und alle Hoffnungen zerstört. Keine Ahnung, was dann wird. Er ist auf dem Weg nach nirgendwo. Er hat keine Hoffnung mehr. 3. Schlaglicht. Sie kommen mit großem Erschrecken aus der Ukraine, verstört, dem Tod grad entronnen. Sie haben selbst Tote gesehen. Sie kommen in anderen Ländern an. Sie sprechen kein Deutsch, aber man sieht es, man sieht das Entsetzen in ihren Gesichtern. Nur weg von da. Und das Leben erhalten, egal wohin, weg. Die Zukunft ist ungewiss. Auf dem Weg irgendwo nach nirgendwo und vielleicht auch wieder zurück. Aber weiß man das? Die beiden hier sind müde und verzweifelt. Wenn Hoffnungen zerstieben, wenn sie sich alle in Luft auflösen, weiß man nicht wohin. Man macht sich auf den Weg oder sucht vielleicht in seiner altvertrauten Vergangenheit nach Sicherheiten. Zurück nach Emmaus. Vielleicht kommen die beiden ursprünglich von da oder einer von ihnen. Vielleicht suchen sie was Neues, ohne genau zu wissen was. Vielleicht ist es aber auch ein Weg in alte Muster. Zurück ins Gewohnte, auch in die Langeweile. Aber es ist so schwer, dahin wieder zurückzukommen, denn es ist auch da alles anders. Und es war nie so wie in dieser Zeit, die sie mit Jesus erlebt haben. Nur weg, wohin? Sie kommen aus einer Situation, die völlig anders war. Diese spannende Zeit mit Jesus, so unvergleichlich wertvoll, voller Hoffnung, erstaunliche Erfahrungen. Sie haben Wunder über Wunder erlebt, Gottes Eingreifen. Vor allem haben sie ihren Meister, den Messias, den Menschen, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, den Propheten, Gottes Sohn erlebt, voller Liebe und Wahrhaftigkeit. So lesen wir es auch gerade vor allen Dingen im Johannesevangelium. Bei ihm ging es ihnen gut, unvergleichlich gut. Doch das ist passé. Das sind nur noch Fetzen von Erinnerungen. Ein für alle Mal passé. Jesus ist am Kreuz hingerichtet worden. Die Jünger hat der Schreck auseinandergetrieben. Oder sie verstecken sich verängstigt in geheimen Kellern. Vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Es wird nie wieder so, wie es war. Am besten, man schließt dieses Kapitel des Lebens ab und fängt was Neues an oder was Altes. So verstärken sie sich gegenseitig in ihrer Hoffnungslosigkeit. Sie reden eigentlich nur zweifelhafte Stücke in diesem Gespräch, in diesem Dialog. Die Frage, kennen wir das vielleicht auch? Diese tiefe innere Müdigkeit ohne Perspektive auf einem Weg, den wir noch gar nicht richtig verstehen. Aber es ist ein Weg ins Nirgendwo. Und dann lesen wir etwas Seltsames. Es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Ich habe das mal rot markiert. Es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Ihn, der sich jetzt irgendwie ihnen angeschlossen hat, wie in einer Wandergruppe. Luther Übersetzung heißt, ihre Augen waren gehalten. Wer die schöne Stadt Wien besucht, nach Corona wahrscheinlich wieder möglich, kann vor der Hofburg traditionelle Pferdegespanne sehen, Fiakergespanne. Ein Angebot für Touristen, sich mit 2 PS eine Weile kutschieren zu lassen. Tradition pur, wunderbar. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich muss es unbedingt mal ausprobieren. Wer genau auf die Pferde schaut, an ihnen hochschaut, entdeckt ein seltsames Teil von Leder an ihren Augen. Wie nennt man sowas? Scheuklappen. Sie sind so platziert, dass die Pferde fast nur nach vorne schauen können, weder nach der Seite noch nach hinten. Scheuklappen deswegen, weil sie verhindern sollen, dass die Tiere scheuen, wenn ein Auto vorbeifährt. Irritierende Bewegungen seitlich von ihnen, die können die Tiere empfindlich stören. Sie reagieren dann ängstlich und total unberechenbar. Scheuklappen sorgen irgendwie für Sicherheit, jedenfalls dort. Für die Pferde selbst, aber auch, damit die Passagiere ihre Runde heil überstehen. Manchmal stelle ich mir das auch so vor bei Menschen. Auch wir Menschen haben Scheuklappen. Oder wir können sie aufhaben. Wir wollen nur in eine Richtung sehen, nicht gestört werden. Selbst im Unglück wollen wir nicht gestört werden. Manche sind sogar stolz darauf, alles, was mit Glauben zusammenhängt, einfach auszublenden. Es ist dann sehr hilfreich, so einen Teil zu haben. Wer die Wirklichkeit nur nach vorne gucken will, dafür ist es super. Wenn man zum Beispiel denkt, wenn Leute sagen, ich glaube nur, was ich sehe, dann muss ich sagen, so ein blöder Satz. Der wird so oft gesagt. Es ist so ein Unsinn, denn dann gäbe es keine Röntgenstrahlen, denn die kann man nicht sehen. Manchmal sind wir aber unfreiwillig, wie die Jünger von Emmaus, gedanklich so gefangen, dass wir nur stumm vor uns hinblicken können. Wir schauen nicht zur Rechten noch zur Linken. Und diese beiden, Kleopas und sein Kumpane, sind so mit sich und ihren Gedanken beschäftigt, dass da ist momentan kein Platz für anderes. Blockiert von einfach nicht greifbaren Zukunftsängsten. Blockiert von dem, was sie erlebt haben und was sie nicht mehr in die Reihe kommen. Und wo sollen sie überhaupt hin? Sie sind völlig beschäftigt damit, die Erlebnisse zu verarbeiten. Wie das manchmal ganz schwierig ist in Phasen unseres Lebens, wo wir Erlebnisse nicht richtig und gut verarbeiten. Wir können dann gar nichts von außen aufnehmen. Bei den beiden, der Mord an Jesus, ihre zerstörten Hoffnungen, die Trauer, was bleibt, ist ein stummer, leerer Blick. Ihre Augen wurden gehalten. Sie erkennen den Fremden nicht. Und der lässt reden, mit sich reden, von der Leber weg plaudern. Es ist interessant, nur eine kleine offene Frage, eine öffnende Frage, ein offenes Ohr, damit sie mal erzählen können, damit sie endlich mal aus ihrem Angstkarussell herauskommen. Jesus lässt mit sich reden. Es ist immer hilfreich, in jedem Gespräch Menschen aufzufordern, erzähl doch mal. Gerade wenn sie Übles und Schlimmes erlebt haben, erzähl doch mal. Und dann kommt es fast wie ein Donnerwetter. Ihr Unverständigen, Luther übersetzt sogar noch ein bisschen drastischer, ihr Toren. Frage, schimpft er mit ihnen? Ich glaube eher nicht. So ist normalerweise nicht die Art, wie Jesus redet. Ich verstehe es so, er reißt die Jünger aus ihrer eingefahrenen, unguten Haltung. Und das braucht manchmal so ein kräftiges Wort. Wenn nur Angst regiert, nur Sorge, nur Selbstmitleid, da sagt Jesus, stopp. Erzähl doch mal. Es tut gut, dass sie mal erzählen. Es ist auch ein Ruf zur Vernunft, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, zum Denken, zum Lesen und Denken. Glaube, wie Jesus ihn versteht, ist nicht ohne Nachdenken zu haben. Glaube ist nicht dasselbe wie Vernunft, aber der Glaube ist an sich sehr vernünftig. Es ist sehr vernünftig zu glauben. Man kann ihn begründen und verstehen. Und Jesus fragt hier, habt ihr das nicht gelesen? Das heißt, habt ihr nicht irgendetwas aufgenommen und verstanden? Habt ihr nie gelesen, was da steht, was die Propheten schon angekündigt haben? Habt ihr das mal in Beziehung gesetzt zu dem, was geschehen ist? Damit Jesus von Nazareth, er spricht da von seiner dritten Person, in der dritten Person von sich, da gibt es doch eine Linie. Schaut doch genau hin. Im Alten Testament ist es doch schon verheißen. Jesus spricht so, als hätten sie diese Zusammenhänge noch nie gehört und noch nie gesehen. Als fehlte ihnen der Blick regelrecht darauf. Scheuklappenglaube. Aber Scheuklappenglaube ist nicht die Eigenschaft echter Jünger. Okay, man kann natürlich auf seinen Scheuklappen bestehen, aber man muss nicht. Deshalb sagt Jesus, schaut doch nach rechts und links. Schaut doch in die Tiefe, lest und überlegt und entdeckt Parallelen. Es sieht hier so aus, als ob Jesus ihnen vorsichtig Scheuklappe um Scheuklappe abnimmt. Er zeigt ihnen, was bei den Propheten über diesen Jesus von Nazareth geschrieben steht, dass er leiden muss. Er erklärt dann Stelle um Stelle, er lud auf sich unsere Schmerzen. Worte von Schmerzen und Schuld und Hingabe. Wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt wurde. Aber das war nicht der tiefe Grund, dass Gott ihn plagt. Es ist für uns geschehen. Für dich, für mich, auch für so verzweifelte Jünger, die auf dem Weg nach nirgendwo sind. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Es sind Worte der Hoffnung in diese hoffnungslose Situation. Und die vielen Scheuklappen fallen. Und Jesus befreit sie von diesem ganz üblen Albtraum. Auch die größte Scheuklappe. Was Ostermorgen passiert, ist einfach mit unserem menschlichen Verstand nicht zu fassen. Es gibt nicht, dass jemand wieder von den Toten lebendig wird. Dabei gehen wir von unseren Alltagserfahrungen aus und erleben wir das tatsächlich so. Tod ist tot. Deswegen reagieren auch die Frauen, die plötzlich das leere Grab sehen und die Osterbotschaft des Engels hören, so verstört, so verängstigt. Denn das rüttelt an ihrem Weltbild. Irgendwie total normal. Und deswegen auch so glaubhaft, menschlich glaubhaft. Man staunt. Musste nicht Christus diesen Weg auch der tiefsten Tiefe im Tod nehmen? Leid und Tod nicht aussparen und dann auferstehen? Und als sie dann noch sehen, wie er das Brot bricht, wie er mit ihnen umgeht, als sie ihn eingeladen haben, schlüpft er sozusagen in die Rolle des Gastgebers. Da fallen ihnen die letzten Schuppen von den Augen. Da heißt es, sie erkannten ihn. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Er lebt also doch. Können wir uns das vorstellen, was das für die beiden bedeutet? Wir haben ihn gehört und gesehen und zuerst nicht erkannt, aber er ist da. Sie haben ihn erfahren und was für ein Glück, dass sie ihn erfahren haben. Jesus ist zwar bald weg und nicht mehr fassbar, aber das ist überhaupt kein Thema für sie, das ist auch okay. Sie erkannten ihn. Mit diesen beiden geht es wirklich total gut aus. Was machen sie? Bleiben sie sitzen? Gehen sie schlafen? Sie machen sofort kehrt. Und das will was heißen. Es wurde schon Abend und wieder zurück nach Jerusalem hieß im Dunkeln laufen. Das macht man nicht früher. Aber ihr Ziel war Jerusalem. Und sie gehören mit zu den ersten Zeugen dafür, dass Jesus lebt. Da steht, unverzüglich brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Die Frage, was lerne ich eigentlich daraus? Hat das eigentlich mit meinem Leben was zu tun? Wer mit dem Auferstandenen redet, auch wenn wir ihn nicht sehen, nicht erkannt haben, der erfährt seine Wirklichkeit. Aber auch nur, wer mit ihm redet. Denn in Christus wird klar, Gott ist kein Gott, der abwesend ist, der nur ein Schönwettergott ist, sondern in die Tiefen unseres Lebens kommt und da gegenwärtig ist. Er ist nicht der abwesende Gott. Er hat sich nicht zurückgezogen, auch heute nicht, in Zeiten von Corona, in Zeiten von Krieg. Da dürfen wir mit ihm reden. Und er lässt mit sich reden und er stellt uns manchmal ganz interessante Fragen. Und du kannst erzählen. Das nächste, was ich lerne, ist, traue dem Gott, der gegenwärtig ist. Er ist oft unbemerkt mit uns auf dem Weg. Wir sehen ihn nicht, wir erkennen ihn nicht. Und trotzdem ist er real da. Unverfügbar und trotzdem erfahrbar. Er ist dir näher als deine eigene Haut. Schau einfach hin. Zu ihm. Er hat versprochen, dass er da ist und er ist da. Auch da, wo du gerade wie benommen bist und nicht weißt, wo der Weg hingeht, wo du dich auf eingefahrenen Gleisen bewegst und du nur noch in Trostlosigkeit machst. Er ist doch da. Er ist dir nah. Und das Dritte ist, was ich wahrnehme, ist, es gibt offenbar solche Scheuklappen, auch im Leben von Christen. Bitte Gott darum, dass dein Blick in Krisen nicht so eingeengt ist, dass du nicht mehr nach der Seite schaust. und dass er dir die Augen dafür öffnet, für das, was hier und heute um dich herum passiert. Es ist nicht nur Corona und viele andere Leiden. Es ist nicht nur Kriegerisches, was wir in den Nachrichten hören. Er zeigt dir, wie dein Weg ist. Schau dir die Wunder an, die geschehen. Gewinne einen Blick dafür, was mehr ist, als du denkst, was passieren könnte. Schau mal in die Tiefe. Schau auch auf das, was andere noch nicht sehen oder was du bisher überhaupt total ausgeblendet hast. Und du wirst staunen. Du wirst staunen, welche Entdeckungen du machst. Das Vierte, was ich wahrnehme, ist, Jesus leitet zum Sehen an. Indem er sagt, guck doch mal in die ganze Geschichte. Guck doch mal, wie das im Alten Testament war mit mir oder mit dem Messias. Er spricht ja in der dritten Person von sich. Hast du schon mal über die Zusammenhänge nachgedacht und gestaunt? Was im Alten Testament verheißen ist und wird volle Wirklichkeit mit Jesus und durch ihn erfüllt? Lies mal die einzelnen Stellen und fang an zu staunen. Fang an zu staunen über die Zusammenhänge, wo Gott sein Wirken offenbart hat. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, die Kraft der Auferstehung. Die Hoffnung auf das Leben, das lässt diese beiden Jünger am Ende nicht nur lachen, nicht nur staunen. Es brennt in ihnen. Sie sagten, brannte es nicht in uns? Dieses Brennen, das der Heilige Geist in uns bewirkt und aus der Begegnung mit Jesus kommt. Die Begegnung mit Jesus lässt dich nicht so, wie du bist. Lässt auch Situationen nicht mehr so, wie sie sind. Du bist dann nicht mehr auf dem Weg nach nirgendwo, sondern schaust, wo kann ich Jesus erleben? Die Jünger laufen von Freude gepackt zurück und sie müssen es loswerden, was sie erlebt haben mit Jesus. Wir sind Jesus begegnet. Wir sind von Freude bewegt, von der Hoffnung getragen. Das sagen die beiden, die vorher sowas von tröstlos waren. Mach solche Lebensbegegnungen mit Jesus und du wirst staunen. Dein Leben wird ein anderes sein. Die Begegnung mit Jesus macht etwas mit dir, etwas ganz Gutes. Soweit, was ich heute zu sagen habe. Auf dem Weg nach nirgendwo musst du nicht bleiben. Hab die Begegnung mit Jesus. Amen.